herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In guter Gesellschaft, dem Podcast der Schader Stiftung. Mein Name ist Stella Lorenz, ich bin wissenschaftliche Referentin hier in der Schader Stiftung und ich bin nicht alleine hier, sondern mit meinem Kollegen
Benjamin Stehl, hallo.
Und dann sitzt uns noch jemand gegenüber, das ist Professor Dr. Uwe Schneidewind. Herzlich willkommen.
Ja, freue mich hier zu sein.
Er ist Wirtschaftswissenschaftler, hat an der Uni Köln studiert und an der School of Management in Paris in St. Gallen promoviert und war die letzten 5 Jahre bis 2025 Wuppertaler Oberbürgermeister, davor Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Und davor war er Professor für BWL an der Ossietzky-Universität in Oldenburg und dort ebenfalls Präsident. Und da muss ich jetzt gerade noch mal kurz einen Faktencheck machen. Seit 2010 Professor für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit an der Bergischen Universität Wuppertal. Ist das noch aktuell?
Nee, also mit dem Oberbürgermeisteramt endet dann auch wirklich die
Professur. Da gab es keine so eine Pausierung.
Genau, nämlich okay. Entlassen worden aus dem Beamtenverhältnis sozusagen, aus der Professur und dann im kommunaler Wahlbeamter geworden.
Okay, und aber Sie sind noch Fellow an der School of Transformation and Sustainability der Katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt. Also noch sehr verwoben mit dem akademischen Kontext. Darauf werden wir auch sicherlich gleich noch zu sprechen kommen. Und mit der Schader Stiftung haben Sie auch noch eine Verbindung. Angefangen bei der ersten Keynote 2014 beim großen Konvent bis hin zur heutigen Veranstaltung, weswegen Sie auch hier sind und über die wir auch inhaltlich zumindest hier auch gleich zu sprechen kommen. Es geht heute um die Transformation zwischen Populismus und Bürokratie und generell einfach um Kommunalpolitik. Genau. Und damit gehen wir rein.
Ganz oben auf dem Schreibtisch.
Genau, zum Beginn des Podcasts machen wir immer die kleine Einstiegsfrage, was liegt gerade bei Ihnen auf dem Schreibtisch ganz oben? Also welche Aufgabe werden Sie sich als nächstes widmen, wenn Sie wieder an den Schreibtisch gehen?
Ja, aktuell liegt ja noch ganz oben mein Buch Dienstschluss, das wir heute auch vorstellen werden, weil ich jetzt in den letzten Wochen und auch in den kommenden Wochen noch relativ viel unterwegs bin mit Diskussionen rund um das Buch. Aber darunter, und da freue ich mich schon, denn ich bin jetzt ja in so einer interessanten Übergangsphase. Ne? Man kann schauen, was sind die Themen, die einen reizen. Und da bewegen mich zurzeit so 3 Themen. Das eine ist diese gesamte Frage, wie geht's eigentlich mit Demokratie weiter, ne? Im Zeitalter von massiver Digitalisierung und Populismus? Wie müssen wir unsere Demokratie als Institution noch weiterentwickeln, um sie stabil zu machen? Und da hängt dann durchaus das zweite Thema mit dran, was heißt das eigentlich für Hochschulen? Also wie sieht Hochschule der Zukunft aus? Müssen wir sozusagen die Wissensproduktion an Hochschulen nicht sehr viel stärker um konkrete Transformationsräume herum organisieren? Also Universität auch radikal neu denken. Das hat natürlich auch viel mit KI zu tun, ne? Weil da die Fragen des Wissenserwerbs sich völlig verändern. Und ein drittes Thema, das mich jetzt auch sehr intensiv beschäftigt, und das ist so ein bisschen eines, das ich aus dem Buch auch noch mit rausnehme, die Frage Kommunalfinanzen und wie können wir eigentlich unsere Städte auch mit sehr, sehr viel weniger Ressourcen zusammenhalten. Ne? Weil zurzeit wird ja nach viel mehr Geld auch zurecht gerufen. Aber klar ist, das wird nicht kommen. Das heißt, wir können nicht einfach so weitermachen. Und so ein aktuelles Projekt, das mich umtreibt, ich nenne das so Half-Budget City. Also wie kann ich eigentlich eine Stadt wie Darmstadt mit der Hälfte der finanziellen Mittel und der Hälfte des Personals eigentlich betreiben? Und da muss ich nämlich dann an sehr viele Dinge grundsätzlich dran. Kann das überhaupt gelingen? Wie kann das gelingen? Wo sind da international Beispiele? Also Sie sehen, jetzt kommt wieder die Lust auf die neuen Themen und die liegen dann direkt unter dem Buch. Und wenn im Sommer dann das ein bisschen abebbt mit den Veranstaltungen rund um das Buch, dann geht's vermutlich an diese 3 Fragen.
Genau, das Buch ist ja gerade erst erschienen, auch schon in der 2. Auflage, glaube ich. Das war ziemlich schnell.
Ja, 3. ist jetzt auch schon im Druck.
Mensch. Nee,
sehr gut
nachgegriffen. Das hat den Untertitel Herausforderung Kommunalpolitik. Was sind denn so die größten Herausforderungen? Ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen für die Menschen, die das Buch noch lesen wollen und ohne es vielleicht auch, naja, es ist natürlich eine provokative Frage, weil es natürlich niemals ganz abgedeckt werden kann durch eine kurze Antwort. Aber was sind denn aus Ihrer Sicht so die Kernherausforderungen für die Kommunalpolitik?
Ja, ich habe das im Buch ja auch versucht, auf so einzelne Formeln zu bringen, ne? Weil wenn man von draußen drauf schaut, einem das vermutlich gar nicht so bewusst wird und ich ja selber nun als jemand aus der Wissenschaft kam, dann doch nochmal einige Mechanismen in einer sehr hohen Intensität gespürt habe. So ein Punkt, dieses klare Primat der Macht vor der Sachpolitik, das ist was einen als Wissenschaftler am Anfang ein ganzes Stück irritiert, weil man ja denkt, ah, wow, auch in der Politik geht es darum, mit guten Argumenten nach den besten Lösungen zu suchen und dann eben zu spüren, dass Politik doch erstmal nur ein Sortierraum dafür ist, wer hat Macht und wer hat keine, und dass inhaltliche Argumente zumeist einen rein instrumentellen Charakter haben. Also man greift auf sie zurück, wenn sie helfen, eine Machtposition abzusichern, man ignoriert sie, man stellt sie in Frage, man relativiert sie, wenn das nicht der Fall ist. Und das eben da plötzlich erklärt, warum es Politikerinnen und Politiker gibt, die wirklich innerhalb auch kürzester Zeiten genau das Gegenteil inhaltlich behaupten, das aus einer machtpolitischen Sicht aber viel Sinn machen kann. Und eben zu verstehen, dass wenn ich gute inhaltliche Politik machen will und gute inhaltliche Argumente habe, muss ich die immer mit so einem Machtaspekt begleiten. Ein zweites Phänomen, das für mich auch herausfordernd war, weil ich ja mit einem sehr strategischen Anspruch in das Amt gegangen bin, und man merkt, es gibt so ein Primat des Kümmerns vor dem Konzept. Das heißt also, die Sympathiewerte, den Vertrauensaufbau zur Person, der passiert an der Oberfläche, ne? Wirkst du sympathisch, bist du auf jeden Bürgerfest, haben die Leute das Gefühl, du bist nah bei ihren Anliegen. Während das, was ja am Ende entscheidet, ob eine Stadt wirklich auch funktioniert, das sind ja sehr, sehr strukturelle und strategische Fragen. Ist eine Verwaltung sehr gut aufgestellt? Wie gut bist du im Management? Gehst du wirklich auch die langfristigen Themen, wo sich die Wirkung vielleicht erst bei deinem Nach- oder Nachnachfolgerin zeigen, an? Da entscheidet sich am Ende die Zukunft der Stadt. Nur dafür kannst du dir in der Regel politisch bei Wahlen nichts kaufen, weil sagen wir, Wahlen eben auf dieser anderen Ebene entschieden werden, und man muss jetzt ein gutes Gleichgewicht finden, ne? Diese Oberflächenebene zu bedienen, damit dann Freiräume entstehen, das entsprechend strategische auch zu machen. Ja, und wenn man in den Verwaltungslogik und Apparat hineinschaut, dann habe ich das so auf so eine Formel gebracht, Zuständigkeit versus Verantwortung, weil Verwaltung ist nach Zuständigkeiten sortiert, das soll eine berechenbare Form von Verwaltung gewährleisten. Es macht also auf den ersten Blick Sinn. Die heutigen Themen sind aber so komplex und ressortübergreifend. Wenn jeder nur nach Zuständigkeit agiert, passiert meistens überhaupt nichts mehr in der Verwaltung. Du brauchst also Menschen, die auch jenseits ihrer Zuständigkeit bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, weil sie für ein komplexes Projekt Dinge vorantreiben. Und das war durchaus eine positive Erfahrung auch zu sehen, gerade in Stadtverwaltung, wie viele solche Verantwortungsträgerinnen und Träger es gibt. Aber du hast natürlich auch immer die, ich nenne die dann die Partisanen, die sich auf ihre Zuständigkeit und den Rechtsrahmen beziehen und einem immer wieder erklären, warum was nicht geht und warum man jetzt erstmal sich gar nicht bewegen sollte. Und das sind ja dann oft auch die Frustrationen, die viele Bürgerinnen und Bürger haben, wenn sie auf Verwaltung schauen und darüber frustriert sind, weil diese Erlebnisse, die werden natürlich schnell immer weiter erzählt und man sieht dann gar nicht die vielen Verantwortungsträgerinnen und Träger. Also das nur einfach so einige Beispiele sehen. Ich könnte jetzt beliebig weiter erzählen.
Es
lohnt sich immer, das ganze Buch durchzulesen, da ist so viel drin.
Sie haben ja viel gewechselt, oder was heißt viel gewechselt? Sie haben gewechselt zwischen der Wissenschaft, zwischen Hochschulleitung und Politik. Und wenn ich Sie jetzt so sprechen höre, habe ich den Eindruck, da ist viel Analyse schon mit dabei, die vielleicht Kommunalpolitiker, die jetzt vorher nicht in der Hochschullandschaft unterwegs waren, das gar nicht so betrachten würden. Haben Sie den Eindruck, dass Sie aus Ihren anderen Rollen Mehrwerte mitgenommen haben, die Ihnen an anderer Stelle viel geholfen haben? Also der Wissenschaftler Uwe Schneidewind als Politiker Uwe Schneidewind, wie haben die sich beeinflusst?
Also was mir geholfen hat, sagen wir mal, ist der Hochschulmanager Uwe Schneidewind und der Institutsleiter Uwe Schneidewind, also war die Tatsache, dass ich vorher schon zweimal größere Organisationen geführt habe, weil das ist was völlig anderes, ein Team von 10 Leuten zu führen oder eine Organisation mit 3.000 oder 4.000 Menschen, wo du Führungskräfte von Führungskräften führst. Und da ist es unwahrscheinlich viel wert, wenn man dann vorher schon mal viel Erfahrung gesammelt hat. Auch so natürlich sich ein paar blutige Nasen geholt hat. Ich bin sehr jung Unipräsident damals geworden und da habe ich ein paar klassische, auch Anfängerfehler gemacht. Und darüber lernt man dann ja. Und wenn man dann wieder in so eine Funktion kommt, wo man dann verantwortlich ist für über 5.000 Menschen, dann ist das gelernt. Der Wissenschaftler, da ist eigentlich meine Erfahrung, viel Organisationswissen mitzubringen, ne? Das eigentlich sehr, sehr gut zu erklären können, was in Organisationen passiert. Das macht einen nicht unbedingt zur besseren Führungskraft. Ich sage immer so etwas ironisch, das hilft einem nachher besser zu verstehen, warum man gescheitert ist. Ne? Darum kann man dann so tolle Bücher schreiben. Also weil man das dann auseinander dividiert bekommt. Was kam da eigentlich zusammen? aber ich unendlich viele sehr gute Führungskräfte erlebt habe, die, und das ist dann entscheidend, die eine gute Intuition haben, ne, für Menschen, für Systeme, für Macht, ne? Und da muss, das musst du nicht dann unbedingt in schlauen Büchern oder Aufsätzen herunterschreiben können, sondern das muss in dir gewachsen sein. Das ist viel implizites Wissen. Das sind oft Menschen, die sich lange in den Systemen bewegen, die vielleicht auch in Familien groß geworden sind, wo auch schon politische Verantwortung übernommen wurde. Und dann nimmst du ganz, ganz viel so subkutan auf. Und das ist, weil Führung, gerade jetzt in so einem öffentlichen Amt, das hat ganz, ganz viel mit Umgang mit Menschen, mit guter Kommunikation zu tun. Und da kommt es im Moment dann oft auf eine richtige Intuition an. Und da nutzt es ja oft gar nicht, dass du schon 10-mal Aufsätze darüber geschrieben hast. Dann kannst du es trotzdem unendlich falsch machen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich frage mich trotzdem, ob das vielleicht ein gutes Vorbildmodell ist, so ein Grenzgänger zu sein. Also würden Sie sagen, mehr Quereinsteiger in der Kommunalpolitik?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil wir natürlich merken, die Herausforderung, die wir haben, das, was zurzeit in den Gesellschaften umbricht, das braucht ja eine ganz enge Interaktion zwischen Politik, Unternehmen, Zivilgesellschaft. Und je mehr Grenzgänger und Seitenwechsel du im System hast, umso mehr gegenseitiges Verständnis ist für die Binnenlogiken da. Also wir merken das ja, gerade wenn jetzt so auf Politik geschaut wird, auch Kommunalpolitik, dann stehen oft viele, die Unternehmen erfolgreich führen, so an der Seite und sagen, hey, was alles für Versager und Idioten, die kriegen das jetzt nicht hin, da mal so eine 5000 Menschen Stadtverwaltung anständig zu führen. Also was ist denn das für ein Totalausfall? Weil sie eben überhaupt nicht verstehen, dass neben dieser internen klassischen Management-Dimension da plötzlich noch ein ganzes schwierige politische Layer drüber liegt und das Ganze dann nochmal im Bereich öffentlicher Kommunikation auch stattfindet. Also es ist eine Führungsaufgabe, die nochmal ganz andere Zusatzdimensionen hat. Und wer das nie erlebt hat, ne, und immer nur aus seiner Brille da drauf schaut, der ist dann auch oft ein schwieriger dann Kooperationspartner, wenn die Dinge nur gemeinsam zu bewältigen sind. Und ich glaube, deswegen sind Seitenwechsel extrem wichtig. Und das war ja auch einer der Gründe für dieses Buch. Das soll nicht abschrecken, auch wenn das da so einiges an Mechanismen erläutert, sondern einfach sagen, Leute, macht die Seitenwechsel, aber macht vielleicht nicht alle Fehler, die mir so passiert sind, weil ich bestimmte Mechanismen in der Klarheit gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist wichtig, aber es ist voraussetzungsvoll und darum sollte man sich gut damit auseinandersetzen, auf was man sich da einlässt.
Fällt Ihnen das leicht, so zurückzublicken und auch sich einzugestehen, dass es, das hätte ich irgendwie anders machen müssen?
Ja, also das ist natürlich wirklich das Schöne. So ein Buch zu schreiben bedeutet ja nochmal so ein ganzes Stück auseinanderzunehmen. Was war eigentlich im System? Was hatte mit deinem Verhalten zu tun? Wo hat das glücklich, wo unglücklich miteinander interagiert? Und das ist, als Wissenschaftler ist ja das Tolle, dass du selbst dort, wo du gescheitert bist, aus dem Erkennen des Zusammenhangs eine Befriedigung ziehst. Ne? Und man sieht ja auch, wie ich drüber rede. Ich finde es total cool zu verstehen, warum ich bei bestimmten Dingen so an die Wand gelaufen bin. Für jemand, der jetzt die Dimension nicht hat, für den bleibt einfach nur, shit, ich bin die Wand gelaufen und war nicht erfolgreich. Und darum fällt es mir, glaube ich, ein Stück leichter als jemand, für den Oberbürgermeister immer das Größte, was er immer werden wollte. Und dann ist das nicht so gelaufen. Das kann dann ja oft so sein, dass deine ganze Lebensbiografie sich damit entwertet. Ich habe eben das Glück, dass ich sage, wow, ich hatte es eigentlich an einigen Stellen anders vor, aber zumindest ist ein super Buch draus geworden. Und jetzt mal gucken, was wir daraus in der nächsten Stufe machen.
Einfach eine andere Datenlage.
Genau. Schön beschrieben.
Der springende Punkt.
Gut, ja, im nächsten Abschnitt des Podcasts wollen wir nochmal uns auf ein Thema fokussieren, beziehungsweise nochmal ein bisschen tiefer da reingehen. Die Rubrik heißt springende Punkt, der springende Punkt. Und da wollen wir den Fokus nochmal auf urbane Veränderungsprozesse legen. Das ist ja auch, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, Dienstschluss eben. Und was Sie ja da vor allem beschreiben, sind dass es verschiedene Strukturen und Zustände gibt im Urbanen, die einerseits Transformationen vor Ort ermöglichen, aber andererseits auch bremsen. Also, dass man so ein bisschen diese Gegensätzlichkeit hat, und durch die dann irgendwie durchnavigieren muss. Und da wäre meine Frage, wie gelingt es am besten, sich, also, diesen Slalomlauf quasi durch diese Strukturen, so dass dann aber eben am Ende natürlich Transformation auch möglich wird. Sie hatten vorhin schon die Machtdimension angesprochen. Das ist sicherlich ein Teil, aber was gibt's noch weitere für weitere Faktoren, die da so eine Navigation erleichtern?
Also für mich war immer ein zentraler Kompass. Ich habe da auch ein Kapitel im Buch zu gemacht, das genannt mit den Energien gehen. Also ich glaube, das ist das A und O, zu schauen, was sind für Energien im System, Blockadeenergie, befördernde Energien. Und das kann auf einer sehr unterschiedlichen Ebene liegen. Also diese Systemversagensmechanismen, wie ich sie nannte, das sind ja oft sehr, sehr starke Blockadeenergien. Wenn die da sind, dann musst du die erkennen. Und dann ist es oft, auch wenn die gut organisiert sind, gar nicht der richtige Weg, jetzt mit aller Gewalt zu versuchen, die zu brechen und dagegen anzurennen. Also nehmen wir an, du hast dir ein großes strategisches Projekt vorgenommen und spürst dann, dass die Blockadeenergien so stark geworden sind, dann führt das sogar eher dazu, wenn du in dieser politischen Logik versuchst, jetzt unbedingt durchzuwollen, dass das die andere Seite noch mehr auch befeuert. Wir haben das ja gerade in den Mobilitätsthemen gemerkt, das sind ja heutzutage Kulturkampfthemen, ne? Wenn du als grüner Professor jetzt sagst, und jetzt machen wir aber die ambitionierteste Verkehrspolitik in Wuppertal, die Republik gesehen hat, dann kannst du sicher sein, das wird nie und nimmer kommen, ne? Weil und auf der anderen Seite gibt es eben sehr viele produktive Energien, die oft von sehr unterschiedlichen Akteuren so einer Stadtgesellschaft kommen. Also das sind vielleicht bestimmte Verwaltungsbereiche, die toll aufgestellt sind. Wir hatten zum Beispiel unser Bereich der Geodäten, der ganzen Vermessung, die super digitale Zwillinge gebaut haben. Da hattest du plötzlich ein technologisches Tool, mit dem man dann ganz viele Anwendungen vorantreiben konnte. Planungsprozesse, die sehr viel partizipativer sind, unser Baumonitoring und anderes. Da kannst du also auch was aufsetzen, was kraftvoll aus deiner Verwaltung kommt. Und es sind, und die beschreibe ich ja sehr intensiv, auch im Buch, Akteursgruppen in der Stadtgesellschaft, ne? Also bestimmte Formen des unternehmerischen Engagements, ne? Du hast plötzlich Immobilienentwickler, die sich in so Städten wie Wuppertal um deine verfallenden Industriegebäude kümmern, ne? Weil sie mit interessanten Finanzierungsmodellen und eine Liebe und viel Erfahrung zu Altbaubestand plötzlich Dinge sanieren, die da 30 Jahre leer standen und die wir uns als Stadt hätten nie getraut anzufassen. Du hast Unternehmer, die sich in der Stadt plötzlich sozial engagieren, ne? Mit Wuppertal hochinteressanten Sozialprojekten oder so ein Projekt wie der Junior-Universität, die bundesweit ausgestrahlt hat, so eine Bildungsinstitution, die eben wirklich junge Menschen von 4 bis 18 erreicht und ganz stark aus Unternehmerschaft unterstützt wurde und dann eben wirklich viele auch zivilgesellschaftliche Initiativen heute, ne? Also wie wir das dann sagen, dann die Stadtmacherinnen und Macher, ne? Die auf sagen wir dann vielleicht brachgefallenen Arealen ganz andere Formen der Stadtentwicklungspolitik vorleben oder wirklich auch im Wuppertal dann Schlüssel-Stadtentwicklungsprojekte vorantreiben. Bei uns zum Beispiel die Nordbahntrasse, so eine umgebaute Bahntrasse, die dann nicht nur zu einer Radinfrastruktur, sondern eigentlich zu einem Erholungsraum in abgehängten Stadtteilen geworden ist. Und das kam alles aus der Zivilgesellschaft, weil diese Formen von Akteuren, die laufen ein Stück außerhalb dieser politischen Konfrontationslogiken, ne? Die haben dann plötzlich von allen Unterstützung. Ja. Und wenn man die dann flankiert und befeuert, dann gehen plötzlich Dinge, die, wenn man als Oberbürgermeister vorgeschlagen hätte, lass doch mal diese Bahntrasse umbauen, ist vielleicht einfach gescheitert wäre. Ne? Ja. Und wir haben das, am Wuppertal-Institut haben wir ja 2018 ein Buch zur großen Transformation gemacht. Und da haben wir den Begriff der Zukunftskunst verwendet, um das zu beschreiben. Also es ist eben wie, ich habe immer das Bild, ich komme ja nun aus Wuppertal, Pina Bausch als Choreografin, die ja als Choreografin immer mit ihren Tänzerinnen und Tänzern gearbeitet hat, zu gucken, was steckt in denen drinne, was sind da für Ausdrucksformen da. Und so ungefähr ist Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister, wenn du es gut machen willst, du musst gucken, wo sind die Energien, was steckt da eigentlich drinne. Ja. Brauchst durchaus eine Grundidee, aber du darfst dich jetzt nicht wie bei Neuschwanstein auf eine bestimmte Choreografie festlegen von vornherein, die du dann versuchst in die Tänzer hineinzudrücken, ne, sondern du schaust eigentlich, dass du mit diesen Potenzialen was baust, was dann in die richtige Richtung geht. Also ja. So würde ich das fassen wollen.
Ja, sehr, sehr spannend. Und wie kann man sich dann so lokale Leuchtturmprojekte als quasi ja Positivbeispiele für Transformation vorstellen, die auch in anderen Städten stattfinden? Also ist es was, schaut man da als Oberbürgermeister oder auch einfach als lokaler Akteur in andere Städte, guckt, was da gut läuft und tritt man da auch in einen Austausch und Vor allem, wie können da Synergieeffekte entstehen, wie das sich vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen, ja, positiv beeinflussen kann?
Ja, also dieser Blick über den Tellerrand, der spielt eine ganz wichtige Rolle. Also wenn man sich jetzt die aktuelle Stadtentwicklungspolitik anschaut, zum Beispiel bei diesem gesamten Thema Nutzung alter Kaufhausimmobilien, ne? Weil die Kaufhauskonzerne sich fast überall zurückgezogen haben. Jeder hat da mindestens ein, zwei solcher leergefallenen Kaufhäuser bei sich in der Stadt, hier in Darmstadt hätte ich das auch. Und da entstehen dann wirklich ganz neue Nutzungskonzepte, ne, die diese Kaufhäuser zu dritten Orten machen, die Bibliotheken da reinnehmen, Bildungsorte, Austauschorte, Kulturorte. Und da merkt man schon, dass die Best Practices, die dann in einzelnen Städten mal umgesetzt sind, dass die auch einen wichtigen Inspirationscharakter haben. Bei uns selber in Wuppertal war die Montag-Stiftung sehr aktiv, die mit so ihrem Initialkapitalmodell, das heißt, die nehmen Kapital in die Hand, bauen so ein altes Gebäude, das sehr verfallen ist, um zu einem wichtigen Begegnungs- und Belebungsort für ein Quartier, und nehmen dann aber gemischte Nutzung rein, dass der Betrieb dann auf Dauer sich selber auch trägt. Und das ist ein Modell, das sich sehr bewährt hat, das die Montag-Stiftung in einigen anderen Städten auch so umgesetzt hat. Und das sind dann gehen auch andere und sagen, wow, das ist eine tolle Idee, ne? Da brauchst du wirklich nur das Initialkapital und dann läuft das. Also da, weil ja alle Städte fast in ähnlichen Herausforderungen sind, das befruchtet sich schon sehr.
Gut, vielen Dank.
Mich würde fast schon zum Abschluss interessieren, wo Sie sich vielleicht für auch ein bisschen Zerstreuung, aber natürlich auch Informationen über Ihr Themengebiet informieren in den Medien. Haben Sie eine Lieblingszeitschrift, einen Lieblingspodcast, eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer, wo man sich gut über, ja, vielleicht kommunalpolitische Themen, aber auch diese Schnittstelle Kommunalpolitik, Wissenschaftsbetrieb, Stadt als solche, Stadttransformation informieren kann?
Ja, wow, das sind ja sehr unterschiedliche Arenen, ne? Also jetzt was Podcasts angeht, höre ich einfach sehr gern den Krisenpodcast von der Zeit und diesen neuen Podcast Neudenken von Maya Göpel, weil das macht einfach immer wieder Spaß, wenn dann auf beiden Seiten inspirierende Gesprächspartner sitzen, weil da entsteht dann so eine ganz eigene Dynamik. Und das sind ja so zwei Podcasts, wo es wirklich um diese ganzen Themenfelder Transformation geht in diesen Zeiten, in denen so viel umbricht. Und da ist natürlich das gesamte Themenspektrum dann auch mit drinne. Also im Kommunalen ist es wirklich so, dass es einige richtig gute auf Städte und Stadtwandel spezialisierte Institute gibt, das Deutsche Institut für Urbanistik, das Institut für Landes- und Stadtentwicklung, ILS in Dortmund oder auch der VDW. Die haben jeweils richtig gute Newsletter, die kann man auch kostenlos abonnieren. Und da kriegst du, die machen immer tolle Themenschwerpunkthefte, da kriegt man eigentlich gut mit, was passiert gerade im kommunalen Bereich. Und sagen wir, das Zeitschriftenprojekt, das mich zurzeit mit am meisten inspiriert, weil es einfach toll ist, dass sowas heute noch möglich ist, ist ein ökonomisches Magazin Surplus oder Surplus, also ein Wirtschaftsmagazin, das sich sehr intensiv mit der Einbettung der Digitalfragen jetzt in diese aktuellen, auch kapitalistischen Strukturen in den USA auseinandersetzt. Die Frage, wie sieht eigentlich eine sozial auch gerechte Wirtschaftspolitik aus? Tolle Gastautoren immer wieder mit dabei und auch ein Magazin, das kommt dann alle zwei Monate in Print, haptisch richtig schön und daneben dann so ein Online-Newsletter. Also es macht auch einfach Spaß zu sehen, dass solche journalistischen Produkte, dass die heute noch an den Start kommen. Also insofern ist das etwas, was ich sehr, sehr gerne und meistens von vorne bis hinten, immer wenn die Ausgabe dann da ist, auch durchlese und was mich immer wieder sehr inspiriert.
Kleine persönliche Nachfrage noch. Wie finden Sie die Zeit, diese Podcasts zu hören und Zeitschriften zu lesen und so weiter? Sind Sie viel mit der Bahn unterwegs? Mir fällt es schon immer schwer, Zeit zu machen dafür, und finde es immer bewundernswert, wenn sehr beschäftigte Menschen noch Zeit finden, Podcasts zu hören.
Ja, also die Erfahrung ist ja, dass man sich gar nicht zusätzlich Zeit macht, sondern guckt, dass man Zeit, die man ohnehin für gewisse Sachen verwendet hat, jetzt anders nutzt. Also ob nun beim Putzen, beim Autofahren, und bei mir ist es so, dass ich meistens morgens eine Stunde auf der Radrolle sitze Und dann kann man sich irgendwie im virtuellen Battle sozusagen in Sprints abkämpfen oder aber an Tagen, wo man sagt, nee, heute lässt es mal locker rollen, ist dann so ein guter Podcast im Hintergrund dann eine gute Möglichkeit.
Das ist sehr hellend. Da vielen Dank. Wir gehen auf den Schluss zu.
Entweder oder.
Genau, in das letzte Segment von diesem Podcast eine kleine Lightning Round, die da heißt entweder oder. Das heißt, wir stellen Ihnen jetzt zwei Optionen und Sie müssen sich schnell für eins der beiden entscheiden. Was sich bei uns etabliert hat in den letzten Aufnahmen, ist, dass wir auch immer zwei Joker gewähren. Das heißt, sofern Sie sich nicht entscheiden können sollten,
einfach Joker sagen. Dann, ja. Joker sagen,
genau. Ich leg los, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Mhm. Städtische Verwaltung reformieren oder komplett neu denken?
Reformieren.
E-Mail oder Anruf?
Na, E-Mail.
Bürgermeister als Krisenmanager und Verwalter oder als Zukunftsvisionär?
Ja, als Zukunftsvisionär. Ich habe den Glauben nicht verloren, dass das vielleicht doch irgendwie gehen kann.
Behutsame Vermittlung oder mutige Experimente?
Mutige Experimente. Ich bin nicht treu geblieben. Ja.
Radikaler Wandel oder schrittweise Transformation?
Ja, radikaler Wandel. Ja.
Frühaufsteher oder Nachtdenker?
Frühaufsteher.
Globale Lösungen oder lokale Initiativen?
Wow. Oh. Da würde ich jetzt Joker sagen. Mhm. Ne, weil
fair.
Optimismus oder Realismus?
Optimismus.
Stadtverordnetenversammlung oder Vorlesung und Hauptseminar?
Boah. Joker.
Damit sind Sie dann leider aufgebraucht. Aber es sind nur noch drei Fragen. Schwebebahn oder Straßenbahn?
Schwebebahn.
Ich bin noch nie gefahren. Du?
Ich auch nicht.
Nein, leider. Nee, lohnt sich.
Was ist das für ein Gefühl?
Ja, also auch ich bin anderes, wirklich oder? Jeden Morgen mit der Schwebebahn und dem Paternoster, wenn wir noch an einem Rad das hatten, ins Büro gefahren. Und das hat selbst nach 5 Jahren, war das immer noch ein besonderes Gefühl, dort über die Wupper zu schweben.
Das ist mein nächstes To-Do, wenn ich mal in Wuppertal bin. Gesellschaftswissenschaft als neutraler Beobachter oder wirkmächtiger Akteur?
Als wirkmächtiger Akteur.
Letzte Frage, Wuppertal oder Oldenburg oder Köln?
Wuppertal.
Vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Wir kommen zurück quasi zu unserem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Mit Blick auf die langjährige Verbindung von der Schader Stiftung und von Ihnen, was funktioniert denn gut im Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis und was funktioniert fast nie?
Ja, das ist ja wirklich die Frage, wo man hinschaut. Also ich bewege mich ja in Schnittbereichen, wo richtig viel gut funktioniert, weil da Akteurinnen und Akteure sind, die auch Lust haben, sich durch Wissenschaft inspirieren zu lassen, und Wissenschaftler und Wissenschaftler, die Lust haben, sich gerade in solchen transdisziplinären Prozessen auf ein praktisches Transformationsfeld einzulassen. Also das heißt, in diesem Feld transdisziplinärer Forschung, da läuft extrem vieles gut, wenn man merkt, welches Potenzial drin steckt. Was eben nicht gut läuft, ist überall dort, wo die beiden Systeme in ihren Eigenlogiken frontal aufeinander prallen und keiner eigentlich von seiner Eigenlogik so richtig lassen will und dann sehr schnell das Gefühl hat, dass er mit der anderen Seite so überhaupt nichts anfangen kann für das, was ihm wichtig ist.
Ich glaube, da arbeiten wir hier oder versuchen es zumindest hier da gut dagegen anzuarbeiten. Vielen, vielen herzlichen Dank, Uwe Schneidewind, dass Sie hier waren, dass Sie mit uns gesprochen haben, für die spannenden Einblicke. Und wir hören uns in einer der nächsten Folgen. Bis dahin bleibt mir noch zu sagen, dass wir noch wahnsinnig viele andere Ausspielkanäle haben, zum Beispiel Instagram, LinkedIn, unsere Website, unseren Schader-Dialog, unser Stiftungsmagazin. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinhört. Macht's gut.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
In guter Gesellschaft ist der Podcast der Schader Stiftung. Moderation und Redaktion Stella Lorenz und Benjamin Stehl. Produktion Cedric Faust. Musik Maximilian Scheik-Youssef.